Stell dir mal folgendes Szenario vor. Du kaufst dir online ein ziemlich teures Ticket für ein richtig exklusives Konzert.
Okay, klingt erstmal nach einem guten Abend.
Ja, theoretisch schon. Du bezahlst also den vollen Preis, das Geld wird abgebucht. Am Abend selbst stehst du dann am Einlass, freust dich auf die Show, aber der Türsteher sagt dir plötzlich, dass du bei der Buchung so ein winziges, fast unsichtbares Häkchen vergessen hast.
Oh nein?
Lass mich raten, du bleibst draußen.
Fast. Du darfst rein, aber du musst das Ticket an der Abendkasse komplett neu bezahlen. Und als wäre das nicht schon absurd genug, kriegst du 3 Wochen später noch eine fette Mahnung für das allererste Ticket ins Haus geflattert.
Das ist der Moment, wo man im echten Leben wahrscheinlich sofort seinen Anwalt anruft, oder?
Genau. Oder zumindest lautstark protestiert. Aber im deutschen Steuerrecht, da ist das ein völlig normaler Dienstag. Ja, und die bittere Pointe an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass das System in solchen Momenten wirklich null Kulanz kennt. Also da gibt es keinen Manager, den du mal eben sprechen kannst.
Richtig. Und genau diese eiskalte formale Logik ist der Kern unserer heutigen analytischen Reise. Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Wir nehmen heute für dich die absoluten Abgründe des aktuellen Steuerrechts auseinander.
Genau. Und als Basis dient uns dafür unter anderem der aktuelle Infoletter der ATKK Steuerberatungsgesellschaft aus dem Mai 2026.
Ja. Und das Ziel ist heute nicht, dir einfach nur eine trockene Liste von Regeln vorzulesen. Wir wollen verstehen, wie diese Fallen technisch funktionieren und wie du verhinderst, dass du am Ende derjenige bist, der das Ticket doppelt zahlt.
Der rote Faden, der sich da durchzieht, ist wirklich eine massive Verschiebung der Verantwortung. Der Staat wälzt die absolute Pflicht zur Fehlerfreiheit immer mehr auf das Individuum ab.
Lass uns direkt mit dem größten Brocken starten, der gerade überall diskutiert wird. Die mögliche Abschaffung oder der radikale Umbau des Ehegattensplittings.
Ja, ein riesiges Thema. Oft auch direkt gekoppelt mit der Abschaffung der Steuerklassenkombination 3 und 5.
Bevor wir schauen, wer da die Zeche zahlt, müssen wir kurz die Mechanik klären. Das System ist ja bisher fast schon faszinierend simpel. 2 Partner, ein Gesamteinkommen. Das Finanzamt wirft alles in einen Topf, halbiert die Summe, berechnet die Steuer und verdoppelt das dann am Ende wieder.
Genau. Und der entscheidende Faktor ist hier unsere Steuerprogression. Wir haben ja keinen linearen Steuersatz. Der Steuersatz steigt mit dem Einkommen immer weiter an.
Das ist so der Moment, wo wir das mal greifbar machen sollten. Stell dir diese Steuerprogression wie einen Berg vor. Die ersten Meter sind komplett flach, das ist der Grundfreibetrag. Der liegt im Jahr 2026 bei exakt 12.348 Euro pro Person.
Richtig, und auf diesen ersten Metern zahlst du absolut 0% Steuern.
Genau. Erst danach beginnt die Steigung. Das Splitting ist dann im Grunde so, als würden sich 2 Bergsteiger mit einem Seil aneinander binden. Wenn einer schon weit oben in der steilen Wand hängt und der andere unten im Tal steht, zieht das Seil den oberen ein Stück nach unten in flacheres Terrain.
Was hier faszinierend ist, ist die mathematische Hebelwirkung. Wenn wir dieses Seil jetzt kappen, also das Splitting abschaffen, ändert sich für die absoluten Spitzenverdiener paradoxerweise fast gar nichts.
Warte, wirklich? Warum das denn?
Naja, stell dir vor, ein Alleinverdiener macht weit über 230.000 Euro im Jahr. Der ist ohnehin schon auf dem absoluten Gipfelplateau. Selbst wenn man sein Einkommen durch 2 teilt, landen beide Hälften immer noch in der höchsten Steuerzone.
Ja, okay. Also bringt das Splitting der Oberschicht heute schon kaum noch Vorteile. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn man das abschafft, ohne die Steuersätze zu senken, trifft das nicht die Superreichen.
Exakt. Es ist faktisch eine gigantische Steuererhöhung für die breite Mitte. Und was passiert mit dem Grundfreibetrag des Partners, der vielleicht wegen der Kinderbetreuung gar kein Einkommen hat?
Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Diese 12.348 Euro verpuffen dann einfach ungenutzt, oder?
Genau so ist es. Der Staat gewährt den Freibetrag zwar theoretisch, aber mangels Einkommen läuft er völlig ins Leere. Der besser verdienende Partner kann ihn nicht mehr nutzen.
Also, was bedeutet das im Gesamtbild? Geht es hier wirklich um Gerechtigkeit oder einfach um mehr Steuereinnahmen?
Rein mathematisch betrachtet führt das primär zu drastischen Mehreinnahmen für den Staat. Die Einkommensverteilung innerhalb der Partnerschaft verbessert sich dadurch real überhaupt nicht.
Eine klassische Win-Lose-Situation also. Aber diese staatliche Logik bringt uns nahtlos zu einer Welt, in der die Regeln noch viel starrer sind. Verlassen wir mal die private Einkommenssteuer und schauen auf den Vorsteuerabzug bei unternehmerischen Anschaffungen.
Oh ja, da hat das Bundesfinanzministerium gerade die Zügel massiv angezogen. Das betrifft vor allem Organisationen, die neben der wirtschaftlichen Tätigkeit auch einen sogenannten nichtwirtschaftlichen Bereich haben.
Hast du da mal ein konkretes Beispiel?
Ja, Vereine sind da ein klassisches Beispiel. Ein Verein betreibt vielleicht eine kleine Gastronomie, das ist wirtschaftlich, aber gleichzeitig erfüllt er seinen gemeinnützigen Zweck.
Bisher war das ja recht elegant. Wenn dieser Verein einen Transporter für 50.000 Euro kauft, konnte er sich die gesamte Vorsteuer vom Finanzamt erstatten lassen. Und wenn der dann privat oder ideell genutzt wurde, hat man das im Nachhinein schrittweise versteuert.
Genau, man hatte sofortige Liquidität. Aber dieses System wurde jetzt komplett gekippt. Nach der Neuregelung ist der Vorsteuerabzug für den nicht wirtschaftlichen Teil von der allerersten Sekunde an ausgeschlossen.
Wahnsinn! Das Geld fließt also gar nicht erst auf das Konto zurück?
Richtig. Nur wenn sich die Nutzung später nachweislich ändert, kann man das noch berichtigen.
Und genau da wird es meiner Meinung nach völlig absurd, wenn wir es mit dem großen Ganzen verbinden. Also bei Dingen, die rein unternehmerisch und privat genutzt werden. Wenn ich als Selbstständiger einen Laptop kaufe, habe ich ja ein Zuordnungswahlrecht, oder?
Ja, du kannst sagen, dass das Gerät zum Unternehmen gehört. Aber wenn du dann abends privat Serien streamst, musst du eine unentgeltliche Wertabgabe versteuern.
Ein wunderbar sperriges Wort. Ich zahle quasi Steuern an den Staat, weil ich mein eigenes Zeug benutze. Aber Moment mal, wenn es umgekehrt ist, also wenn ich privat einen Laptop kaufe, die volle Mehrwertsteuer zahle und mich ein halbes Jahr später selbstständig mache.
Da ahne ich schon, worauf du hinaus willst.
Ja. Wenn ich den Laptop dann zu 100% in mein Business einbringe, sagt das Finanzamt, Pech gehabt, ich kriege keinen Cent Vorsteuer zurück. Das klingt nach einer ziemlichen Einbahnstraße.
Das ist die Systematik des Umsatzsteuerrechts in Reinform. Paragraph 15a lässt grüßen. Du triffst bei der Anschaffung eine finale Entscheidung über deine Identität. Kaufst du als Privatperson, schließt sich die Tür des Vorsteuerabzugs für immer.
Okay, das ist hart. Aber hier wird es wirklich interessant. Wenn das im Inland schon eine Einbahnstraße ist, dann wird es gemeingefährlich, wenn wir die Grenzen verlassen. Stichwort Einkäufe im EU-Ausland.
Das ist ein riesiges Problem, der berühmt-berüchtigte, nicht erkannte innergemeinschaftliche Erwerb.
In normalem Deutsch heißt das, du kaufst was in Frankreich und das System bestraft dich doppelt? Wie läuft das normalerweise ab?
Normalerweise ist das für Unternehmen in Deutschland steuerpflichtig. Die Ware kommt über die Grenze, du musst sie hier versteuern. Es gibt zwar eine kleine Schwelle von 12.500 Euro für Kleinunternehmer, aber für reguläre Betriebe gilt die Steuerpflicht.
Soweit so logisch. Aber jetzt bin ich hektisch, bestelle Werkzeug in Frankreich und vergesse meine UST-ID-Nummer anzugeben. Der Verkäufer denkt, ich bin Privatkunde, schlägt französische Mehrwertsteuer drauf und führt die in Frankreich ab.
Genau. Und du denkst, die Sache ist erledigt. Bis 3 Jahre später der deutsche Betriebsprüfer bei dir sitzt, die Rechnung sieht und sagt, Moment, das war für Ihr Unternehmen, das hätten Sie in Deutschland versteuern müssen.
Krass. Das ist genau mein Konzertticket-Vergleich vom Anfang. Ich habe in Frankreich gezahlt und Deutschland will es jetzt nochmal. Dann sage ich dem Prüfer einfach, ich ziehe die französische Steuer als Vorsteuer ab, oder?
Das wirft eine wichtige Frage auf. Aber die Antwort ist ein hartes Nein. Ausländische Umsatzsteuer ist in Deutschland niemals als Vorsteuer abzugsfähig. Und schlimmer noch, das Finanzamt nimmt dann oft diesen erhöhten Bruttobetrag als neue Basis für die deutsche Steuer.
Das ist doch absolute Schikane. Warum rufen die nicht einfach in Frankreich an? Wir sind in der EU. Es ist doch offensichtlich ein formaler Fehler.
Weil es hier um nationale Souveränität geht. Frankreich hat das Geld rechtmäßig eingenommen und wird es nicht einfach rüberschicken. Der französische Händler müsste seine Erklärung korrigieren und dir eine neue Rechnung schreiben.
Was er niemals tun wird, weil es extrem viel Aufwand ist. Die einzige Prävention ist also, dass ich beim Bestellen zwingend meine gültige, mit DE beginnende Nummer angebe.
Absolut. Eigenverantwortung ist hier der einzige Schutz. Wenn die Nummer ungültig ist, ist der Zug abgefahren.
Stichwort Eigenverantwortung. Wir neigen ja dazu, Dinge an teure Profis abzugeben und denken, da kann nichts schiefgehen. Besonders beim Hauskauf mit dem Notar.
Ein fatales Missverständnis. Beim Grundstückskauf gibt es da ein spannendes Urteil vom Bundesfinanzhof. Aktenzeichen TIR 2121. Es geht um die Grunderwerbssteuer.
Der Notar verliest ja diesen ganzen Text. Man unterschreibt und denkt, der kümmert sich um die Meldung ans Finanzamt.
Das muss er auch, binnen 2 Wochen. Aber, was viele nicht wissen, Käufer und Verkäufer haben eine eigene, komplett eigenständige Anzeigepflicht von 2 Wochen.
Wahnsinn! Ich dachte immer, genau dafür zahle ich dem Notar dieses stolze Honorar.
In den Quellen war da dieser tragische Beispielfall mit den Geschwistern, richtig?
Genau. Die haben einen Vertrag geschlossen, die Notarin hat es gemeldet, aber leider zu spät. Die Geschwister haben sich auf sie verlassen und selbst nichts melden.
Und dann haben sie den Vertrag später rückgängig gemacht. Also logisch gedacht fällt dann keine Grunderwerbssteuer an. Das Finanzamt sah das anders. Weil die Frist gerissen war, haben sie die Steuer gnadenlos eingefordert und die Aufhebung verweigert.
Aber was passiert denn da mit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand? Wenn mein Anwalt einen Fehler macht, kann ich das ja oft retten. Warum nicht beim Notar?
Weil du selbst der Steuerschuldner bist. Der Notar ist nur das Übermittlungsorgan. Das Gesetz schützt nur den Steuerschuldner. Wenn du deine eigene Frist verpasst hast, hast du eine Pflichtverletzung begangen. Der Notar bekommt keine Wiedereinsetzung, weil er die Steuer nicht zahlt.
Ich muss also nach dem teuren Notartermin nach Hause fahren, ein eigenes Schreiben aufsetzen und per Einschreiben ans Finanzamt schicken, nur um sicher zu gehen?
Ganz genau. Das Gesetz verzeiht kein blindes Vertrauen. Wissen muss angewandt werden und kritisches Mitdenken bleibt unerlässlich.
Wenn wir das alles mal zusammenfassen, zeigt sich ein echt beunruhigender roter Faden, egal ob beim Splitting-Tarif, beim Vorsteuerabzug, beim EU-Kauf oder eben beim Notar. Wer sich auf automatische Fairness oder Dritte verlässt, zahlt am Ende drauf.
Ja, Steuerrecht duldet einfach keine Passivität mehr.
Und das bringt mich zu einem Gedanken, den ich dir heute am Ende unbedingt mitgeben möchte. Wenn unser Steuersystem die absolute Fehlerfreiheit immer mehr auf dich als Individuum abwälzt, bewegen wir uns dann auf eine Zukunft zu, in der tiefes steuerrechtliches Vorwissen genauso überlebenswichtig wird wie Lesen und Schreiben? Einfach nur, um sich vor dem finanziellen Ruin zu schützen? Denk mal darüber nach. Das war unsere analytische Reise für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal.